Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge des Sales Podcasts, dem Podcast für alle Verkäufer, Selbstständigen, Führungskräfte, Marketinginteressierten und Existenzgründer von und mit deinem Gastgeber Tobias Ein. Herzlich willkommen wieder zu unserem Sales Podcast und ich freue mich heute ganz besonders, dass ich eine echte Koryphäe auf dem Gebiet der Körpersprache im Podcast und im Video habe. Die, die das Video sehen, haben natürlich ein bisschen den Vorteil, aber wir werden hauptsächlich sprechen über das Thema Körpersprache, nämlich mit der charmanten Monika Matschnick. Und Monika Matschnick ist wahrscheinlich vielen ein Begriff, wenn sie sich schon mal mit dem Thema Körpersprache beschäftigt haben. Monika Matschnick ist nämlich die Körpersprachexpertin Nummer 1 und das sagt sie nicht selber, sondern das sagen viele Fernsehsender, ZDF, Sat1, ARD, Fokus, hast du nicht gesehen. Also alle finden sie toll und sie wurde vor kurzem ausgezeichnet zur Speakerin des Jahres, was ich also ganz toll finde. Und Monika Matschnick ist Körpersprachexpertin und hat ganz viele Bücher auch zu diesem Thema geschrieben. Also ich finde das Wahnsinn, ich weiß gar nicht, wie man so viele Bücher schreiben kann. Und schreibt unzählig viele Artikel auch zu dem Thema Körpersprache. Und deswegen herzlich willkommen, Monika, dass du heute uns beehrst in unserem Sales-Interview.
Ja, hallo und danke für die Einladung. Was für eine charmante Anmoderation.
Ja, fällt mir auch besonders leicht bei dir. Und meine erste Frage, die ich an dich habe, ist, ich weiß, Monika, du bist mal Volleyballspielerin gewesen und zwar nicht irgendwie, irgendwo, sondern in der Nationalmannschaft. Und dann frage ich mich natürlich, wie kommt man von Volleyballspielen, von der Volleyball-Nationalmannschaft zum Thema Körpersprache? Also ich habe mir so vorgestellt, vielleicht irgendwie, wenn man so schaut, diese Volleyballspieler, die machen ja irgendwie so hinterm Rücken immer irgendwelche Zeichen und so. Hat es damit irgendwie was zu tun oder wie kommt es?
Nee, damit hat es überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt ja wohl eine Verbindung zum Volleyball und es gibt eine sehr nette Geschichte dazu. Und zwar, ich war 16 Jahre alt und da wurde ich das erste Mal ins Damen-Nationalteam eingeladen und war mega stolz, dass ich da im Trainingslager mit dabei sein durfte. Und am Montag haben wir gestartet und am Mittwoch sagte der Trainer zu uns, heute gehen wir nicht in die Halle zum Training, heute gehen wir zu einem Vortrag. Und mein erster Gedanke war, nee, ich möchte lieber in der Halle trainieren gehen, weil Vorträge sind langweilig.
Ja, sowieso.
Und dann sind wir zu einer Veranstaltung gegangen und es war nicht nur irgendeine Veranstaltung, sondern dort sprach ein sehr renommierter internationaler Körpersprachespezialist und ich habe diese Abend verfolgt und ich war dermaßen begeistert und fasziniert von diesen Menschen, von dem Können, dass ich im Anschluss gesagt habe, das möchte ich auch können. Aha. Und dann war es ganz klar, dass ich Körpersprache-Expertin werden möchte und habe mich dann ab dem 16. Lebensjahr begonnen, wirklich damit zu beschäftigen. Aber mir war sehr schnell klar, dass ich eine wirklich fundierte Ausbildung dazu benötige. Und deshalb, was liegt naheliegender als das Psychologiestudium? Und das habe ich dann auch mit großer Freude studiert. Und ich habe so ganz klar vor Augen gehabt, was ich werden möchte. Und dann kam das Training noch in den Sinn, also Training im Sinne in der Erwachsenenbildung. Und dann habe ich noch während des Studiums eine sehr umfangreiche Ausbildung zur Trainerin in der Erwachsenenbildung gemacht. Und vor Ende des Studiums habe ich dann meine erste Jobanfrage erhalten aus Deutschland. Und dann habe ich gesagt, kein Thema, ich komme nach Deutschland und diese Chance kriegt man nur einmal. Und ich habe dann nur die Diplomprüfung absolviert, habe meine Sachen gepackt und war dann auch schon im Münchner Raum. Und so hat alles seinen Lauf genommen und ich habe eine Chance genutzt, habe dann natürlich sehr hart gearbeitet, weil ich ja sehr jung war als Trainerin.
Und das heißt, wenn du gesagt hast, mit 16 hast du gesagt, fange ich an, also mit 16 hast du gesagt, so, das ist meine Richtung, Körpersprache und mit wie vielen Jahren hast du dann?
Mit 25, ich glaube, ich war 25. Mit 25 bin ich dann nach Deutschland.
Also vor 2 Jahren.
Ja, das ist schon sehr lange her. Und Und dann habe ich mir schon langsam meinen Kundenstamm aufgebaut und mein Ziel war es aber immer, Rednerin zu sein. Und das war mit Sicherheit ein nicht einfacher Weg. Zu einem, ich war sehr jung. Zum anderen, wie kommt man da in diese Branche rein? Und zunächst, ich war auch Frau und es ist doch eher eine männerdominierte Branche, aber als Sportlerin hat man ja gelernt, sich Ziele zu setzen, hartnäckig zu bleiben, daran zu arbeiten. Und dann wurde ich habe das Ziel geschafft. Und ich wurde dann ganz unverhofft, da war ich 29, glaube ich, da habe ich den ersten Award bekommen für die Speakerin. Und ich war sowas von überrascht und konnte es nicht glauben. Und auch dazu gibt es eine sehr nette Geschichte. Also wenn ich die erzählen sollte. Ich wurde eingeladen zu einer Veranstaltung, das war der Congo Award, und ich sollte daran teilnehmen. Daraufhin habe ich dann zurückgerufen, sie hat mich bedankt für die Einladung, aber ich habe kein Interesse daran. Daraufhin sagten sie, nee, Frau Matschnik, Sie müssen unbedingt kommen, Sie sind unter den besten 10. Da habe ich gedacht, okay, ich komme. Gala-Veranstaltung, es waren ca. 200 Leute im Raum, ich wurde am ersten Tisch platziert. Es kam dann das Essen und dann kam so zwischendrin die Awardverleihung. Und dann wurde die Namen aufgerufen und als letzter Name, Platz Nummer 1, war Monika Matschnik. Und ich wusste nicht, wie mir geschieht.
Und sehr glatt das Essen stecken geblieben dann wahrscheinlich.
Naja, es hat ungefähr so ausgesehen, so. Und was passiert, wenn der Kiefer nach unten fällt? Sobald der Kiefer nach unten fällt, sind Menschen ja nicht mehr in der Lage, irgendwie flexibel zu denken, geschweige denn zu handeln. Und die sagten dann einfach nur, Monika, du musst auf die Bühne, du musst auf die Bühne. Und ein bisschen betröppelt stand ich dann auf, machte den ersten Schritt auf die Stufe und riss mir dann mein Kleid runter und stolperte auch gleichzeitig.
Ach du meine Güte.
Ein sehr charmanter Auftritt, also so Worst Case, was einer Frau an diesem Abend passieren kann. Und dann stand ich auf der Bühne als Speakerin ausgezeichnet und war vollkommen überrascht und schaffte es, kein Wort rauszubringen. Und weil ich so überrascht war und weil mir diese Misere passiert ist, aber trotzdem habe ich mich wahnsinnig gefreut, dass ich diesen Award erhalten habe. Und Resümee war dann, dass man mit harter Arbeit und mit auch Durchhaltevermögen es ohne weiteres als Frau auch schafft, so in dieser, sagen wir mal, männerdominierten Branche einfach ohne weiteres mitzuwirken.
Das funktioniert. Das ist ein tolles Stichwort, Monika. Du hast sie jetzt auch schon zweimal genannt, weil wahrscheinlich nicht ganz ohne Grund, weil es ja tatsächlich ja als Frau in verschiedenen Bereichen vielleicht schwieriger ist. Würdest du sagen, das hängt eher mit einem Glaubenssatz zusammen von Frauen oder was sind die Hürden eigentlich für Frauen? Sind es die Frauen vielleicht selbst manchmal? Sind es die Männer? Ist es die Gesellschaft? Also was ist eigentlich das Problem im Business-Bereich jetzt sozusagen?
Also ich glaube, dass da sehr wohl einige Faktoren einfach zusammenkommen. Angefangen von Glaubenssätzen bis hin zur, weil einfach Verkauf noch eher männlich orientiert ist, bis gesellschaftlichen Dingen. Aber kurzum, ich halte nicht viel davon, dass man eigene Frauenseminare macht oder dass man ganz speziell Frauen darauf trainiert, härter aufzutreten. Und gleichzeitig entsteht die Pathologisierung des Mannes. Was meine ich damit? Weil Männer müssen gleichzeitig einfach auch lernen, weicher zu sein, empathischer zu sein. Und in meinen Augen ist das der falsche Ansatz. Wenn eine Frau es wirklich will, dann schafft sie es. Und Frauen müssen meines Erachtens nach zuerst einmal nicht auf die anderen schauen, sondern auf sich selbst schauen. Und sie müssen mal den Spiegel drehen. Und sie müssen ihre Wirkung beachten. Die sind teilweise super schlau, intelligent, aber sie schaffen es, sich nicht durchzusetzen. Und ein Grund dafür ist einfach die Körpersprache, wie sie wirken. Sie wirken sehr schwach, sehr lieblich. Und auf wen haut man am liebsten drauf? Natürlich auf schwach wirkende Personen. Mhm. Und deshalb ist es immer mein Ansatz, wenn ich mit Frauen arbeite, dass sie lernen, selbstbewusster einfach aufzutreten. Und
das wie sieht man das am Körper, also an der Körpersprache? Wie sieht man eine Frau, die Schwäche zeigt? Kann man das irgendwie sehen an irgendwelchen Signalen? Oder?
Ja, also Frauen, so ein Grundsatz ist, Frauen tendieren dazu, sich generell schmal zu machen. Mhm. Männer dehnen sich einfach mehr auf. Das sieht man schon, wenn Männer stehen, die nehmen eher eine Cowboy-Haltung an das ist, und automatisch stehen sie aufrecht mit beiden Beinen fest am Boden und automatisch interpretiert man hinein Stärke. Frauen stehen schmal oder auf einem Bein oder verschränken die Beine oder nehmen den Bauchschutz ein. Was ist damit gemeint, wenn man einfach hier so die Hand noch vorm Körper legt oder halten sich an irgendetwas fest? Und einzig und allein diese Haltung führt dazu, dass man zwar sehr weiblich vielleicht wirkt, aber nicht stark. Und man, hier im deutschsprachigen Raum muss eine Frau sich sehr wohl auch den Männern ein bisschen anpassen. Das muss ja nicht schlecht sein. Aber sie darf niemals die Weiblichkeit verlieren. Es ist ein wahnsinnig schmaler
Grad. Das ist schwierig, oder? Ja, aber ich meine, ich kann, wenn ich versuche, so mich so zu posen wie ein Mann als Frau, sieht ja dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen komisch manchmal aus, ne? Wenn ich so männliche Gesten mache oder so, oder?
Also man sollte nicht versuchen, Männer zu imitieren, das kommt genau. Nicht gut an. Also und deine Frau sollte nicht die Cowboy-Haltung, diesen breiten Stand einnehmen, aber Frauen sollen zumindest lernen, in Beckenbreite auf beiden Beinen zu stehen und nicht zu schmal. Und wenn sie dann einfach ich sage immer dazu, die Krone aufsetzen, dann haben sie automatisch auch eine gerade Kopfhaltung.
Krone aufsetzen?
Krone aufsetzen, wenn ich eine virtuelle Krone aufsetze oder ein Buch am Kopf balanciere, dann habe ich automatisch eine aufrechte Haltung. Und ein gerader, in einem geraden Kopf, in eine gerade Kopfhaltung, interpretiert man Selbstsicherheit hinein. Wenn ich aber meinen Kopf neige, Klammer auf, was Frauen sehr häufig machen, das wirkt lieb und nett, charmant, ist auch vertrauensfördernd, aber wirkt nicht stark. Mhm. Also, und das ist ein schmaler Grat, die Frauen da machen müssen. Beispiel, das ich geben möchte, wenn Frauen sprechen und ihre Hände einsetzen, legen sie die Arme sehr häufig an den Oberkörper und sie gestikulieren nur aus den Handgelenken heraus. Und das wirkt natürlich schwach. Männer machen das nicht. Die legen die Hände weg vom Oberkörper und haben feste Handgelenke. Und stellen wir einfach vor, es wird eine Frage gestellt in einer Besprechung und die Frau weiß die Antwort wie immer perfekt vorbereitet und sie sagt dann, ja, das sind 76% und hat dabei so lockere Handgelenke. Ein Mann weiß es nicht, aber er behauptet, nein, es sind 45. Und er macht so einen Handschlag mit einem festen Handgelenk. Wem glaubt man? Natürlich immer dem Mann, weil er diese festen Handgelenke benutzt. Und das ist so ein kleiner Trick, was sich Frauen lernen können. Sie bemerken dann auch, wenn sie mehr Raum einnehmen und mehr Präsenz erzeugen, dann fühlen sie sich automatisch auch eher gesehen, mehr wahrgenommen. Das steigert ihr Selbstbewusstsein. Und das ist so ein Teufelskreis, auch ein self-fulfilling prophecy. Und wenn
ich könnte jetzt, also ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn, also grundsätzlich bei der Körpersprache, wenn man jetzt ständig auf sowas achten muss, oder? Also wenn du sagst, so, ja, ich muss jetzt zum Beispiel, es hat so eine große Wirkung, wie ich meine Hände benutze und jetzt achte ich so auf meine Hände. Also ich kann mir vorstellen, dass es auch ziemlich anstrengend ist, darauf immer zu achten, oder?
Also das ist ein Thema, das werde ich ganz häufig gefragt. Ja, besteht überhaupt die Möglichkeit, dass ein Mensch seine Körpersprache verändern kann? Es gibt viele Körpersprache-Experten, die behaupten, nein, das funktioniert nicht, Punkt. Mhm. Aber das ist zu einfach gedacht.
Okay.
Jeder Mensch kann an seiner Wirkung arbeiten. Und da habe ich in meinen Seminaren schon richtige Metamorphosen erlebt. Da sind aus grauen Mäusen so richtige Raketen geworden. Und da kann ich einfach nur sagen, bei einem geht es sehr schnell, beim anderen geht es langsamer, aber es funktioniert in beiden Fällen. Und jeder hat die Chance, sein Verhalten zu optimieren. Und das geht auf zweierlei Weisen. Zu einem sage ich denen möglicherweise, was sie bewusst mit den Gesten machen sollen oder wie der Stand sein sollte. Ich arbeite somit von außen nach innen. Dann aber gibt es die andere Variante, dass ich von innen nach außen arbeite, weil das, was ich denke, strahle ich auch aus. Mhm. Wenn ich somit visualisiere, dass ich eine starke, selbstbewusste Person bin, strahle ich das auch aus. Und das sind die Persönlichkeitstypen anders. Fakt aber ist, dass jede Verhaltensänderung, jedes körpersprachliche Element, das ich optimieren möchte, sich zunächst immer komisch anfühlt. Mhm. Und dann passiert ganz schnell, dass dann der Schweinehund da auf der Schulter sitzt und permanent ins Ohr flüstert, das fühlt sich komisch an, Monika, stell dich anders hin, so wie die letzten 10 Jahre gestanden bist. Irgendwann hören wir darauf, dann lassen wir den Oberkörper einfallen, den Kopf. Schweinehund sagt, super, aber wie wirken wir? Natürlich schwach. Und das heißt, ich muss meinen Schweinehund zähmen. Ich muss das so lange üben und trainieren, bis es sich internalisiert, bis es sich verinnerlicht. Und dann erfolgt diese Geste automatisch. Und da ist hartes Training angesagt. Von nichts kommt nichts. Aber es gibt... Ich kann auch sagen, wenn es darum geht, die Wirkung von Menschen zu optimieren, da gibt es kein Patentrezept, sondern jeder Mensch ist ein Unikat. Und im Coaching oder in Seminaren finden wir dann heraus, was ist der beste Stil für diese Person, was passt am besten zu dieser Person. Und auf Dauer sollte es kongruent, also stimmig wirken, dass die Worte, die Gedanken und die Körpersprache einfach diese Einheit einfach bilden.
Okay. Wie kann ich das denn üben? Also ich meine, wenn ich es jetzt weiß, also du sagst jetzt zum Beispiel, die Hände sind entscheidend. Ne? Wenn du sagst, so wie ich mit meinen Händen arbeite. Und jetzt hast du mir dann zum Beispiel gesagt, ja, okay, ich arbeite nicht so sehr aus den Handgelenken, sondern ich arbeite mehr vielleicht mit meinem ganzen Arm, meinen ganzen Händen. Wie kann ich denn sowas üben? Soll ich mir jetzt einen Erinnerungs-Post-it irgendwo hin machen? Oder soll ich mir, also wie übt man denn sowas? Oder suche ich mir jemanden, der mich immer wieder drauf stößt? Oder wie kann man
das? Ja, ist genauso eine Möglichkeit. Also es gibt viele Möglichkeiten, wie man das optimieren kann. Und eine sehr gängige Methode, die die Teilnehmer von mir immer verwenden, sind wirklich die Post-its, damit sie ganz häufig im Alltag daran erinnert werden, arbeite daran. Und zwar kleben sie sich diese Post-its dann auf den Bildschirm oder ins Auto, wo man einfach häufig das sieht, und da gibt es ein Stichwort und dieses Stichwort erinnert sie daran, einfach üben. Beispiel, das ich jetzt hatte, ich hatte einen 64-jährigen Teilnehmer bei meinem letzten Seminar und da dachte ich mir, spannend. Und der erste Gedanke war, harte Nuss, muss geknackt werden. Und der hat sich gleich für Teil 2 auch angemeldet. Er war am zweiten Tag, hat er schon einiges verbessert gehabt, aber er hat sich all diese Tipps, die er von mir bekommen hat, sehr zu Herzen genommen, ist nach Hause gegangen, hat über die Weihnachtsferien jeden Tag vor seiner Frau trainiert und geübt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und Anfang Januar besuchte er dann sofort Teil 2. Normal achte ich darauf, dass die Teilnehmer immer mindestens 6 Monate dazwischen haben. Und er kam aber dorthin und ich habe ihn nicht wiedererkannt. Das ist unglaublich, was aus diesen Menschen entstanden ist, mit welchem Selbstbewusstsein, wie eloquent er seine Gesten eingesetzt hat, seinen Blickkontakt, seine Mimik. Ich habe gedacht, da ist eine andere Person von mir. Das Wichtigste aber ist, dass er zu einem ein Exemplar dafür war, dass es vollkommen egal ist, wie alt jemand ist, dass er noch immer seine Wirkung verbessern kann. Und zum anderen, dass man es einfach schafft, mit Willen und Übung sehr schnell auch Fortschritte zu machen.
Das ist ja Wahnsinn. Also man kann es tatsächlich üben. Also es gibt Methoden dafür, das zu üben. Und ich finde interessant deine Aussage, dass du sagst, ja, es muss irgendwann sich auch gut anfühlen. Am Anfang fühlt es sich komisch an, dass man sagt, ja, ich bin es nicht gewohnt, so zu hantieren mit meinen Händen oder überhaupt mit meinen Händen zu arbeiten oder mit meinem Blickkontakt bin ich nicht gewohnt, fühlt sich komisch an. Aber mit der Zeit fühlt sich das komisch dann irgendwann echt an. Und das widerlegt ja auch so ein bisschen die These, die man hin und wieder hört. Körpersprache ist sehr individuell, kannst du nicht verändern und sollte man nicht verändern, weil sie sich sonst unecht aussieht oder wie manche auch sagen, unauthentisch, oder?
Da kann ich wir behalten einmal das Wort Authentizität.
Ja. Dann komisches Wort, ne?
Aber ich gebe jetzt ein Beispiel, das kennt jeder. Denken wir alle nur jetzt mal an Angela Merkel. Angela Merkel...
Eine Geste kommt mir dann in den Sinn.
Genau, eine Geste kann noch was dazu sagen. Aber Angela Merkel ist für mich das beste Beispiel dafür, dass jeder an seiner Wirkung arbeiten kann. Wenn wir nur mal daran denken, wie wirkte sie vor vielen Jahren? Sehr unsicher, sie wusste nicht, was sie mit den Händen machen sollte. Und dann wurde sie zur Bundeskanzlerin gewählt und sie hat bewusst ganz viele Berater an ihrer Seite gehabt und wirklich von Kopf bis Fuß an sich gearbeitet. Und wenn man jetzt so vergleicht, wie wirkte sie vor vielen Jahren und was ist jetzt rausgekommen, da kann man einfach nur den Hut ziehen vor dieser Frau. Sie kann mittlerweile auf jedem politischen Parkett mit hoher Eloquenz einfach auch tanzen. Und sie hat den Bogen jetzt natürlich politischerweise ein bisschen überspannt, aber es macht überhaupt nichts. Sie ist talentfrei. Sie wird niemals ein Barack Obama sein. Der hat Talent. Aber trotzdem hat sie es geschafft, einfach in schwierigsten Situationen trotzdem sehr viel Souveränität und Ruhe strahlt sie einfach aus. Und das ist für mich ein wunderbares Exemplar. Und da komme ich dann zur Geste von Angela Merkel. Und es wird ja
Angela Merkel, die Merkel-Raute, sagt man. Ne?
Ja, Angie-Haltung, Merkel-Leiser-Haltung. Da gibt es sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag dazu. Sehr spannend. Und ich werde immer wieder von Journalisten gefragt, was bedeutet die Geste von Angela Merkel?
Geheimes Zeichen irgendwie.
Alles hineininterpretiert wurde. Also, es gibt wirklich einen Artikel darüber, wo jemand sagt, es ist die Dornröschenhaltung. What? Dann ist es gibt jemanden, der sagt, es ist die Kamasutra-Haltung. Und das sind Assoziationen mit Angela Merkel. Meine Antwort lautet immer, es bedeutet gar nichts. Warum? Angela Merkel hat am Anfang ihrer Karriere einfach nicht gewusst, wohin mit den Händen. Und dann hat sie einfach nach einer Geste gesucht, wo sie das Gefühl hatte, da hat sie die Hände unter Kontrolle. Und daraus ist dieses Spitzdach dann entstanden. Man nennt es so im Fachjargon, das Spitzdach. Und genau genommen, wenn sie entspannt ist, zeigen die Fingerspitzen mittlerweile nach unten. Wenn sie aber auf Horst Seehofer trifft oder wahrscheinlich jetzt auf Martin Schulz, kommen sie jetzt dann wieder nach vorne. Da ist wieder ein bisschen Anspannung dann vorhanden. Jetzt beobachte ich sehr häufig, dass Menschen auch im Sales-Bereich immer wieder, wenn sie mit Kunden sprechen, das Spitzdach einnehmen. Das würde ich jedoch nicht tun, weil diese Geste fällt in die Kategorie der sogenannten Spitzengesten. Was bedeutet das? Es wird, wenn man es dauerhaft hält, einfach negativ wahrgenommen. Bei Angela Merkel ist das ein Markenzeichen geworden. Sie darf das nie mehr ändern. So kennt man sie, so kennt sie die ganze Welt. Aber im Sales-Bereich, bei einem Verkaufsgespräch oder Beratungsgespräch, tun sie es nicht. Weil es schafft Blockade, es wirkt negativ. Wenn man jedoch als Verkäufer beobachtet, dass die Kunden das Spitzdach einnehmen, dann kann man sich auf die Schultern klopfen, weil das ist ein Zeichen von Konzentration. Diese Menschen konzentrieren sich und da habe ich die Chance, natürlich mehr zu erzählen. Aber ich selbst sollte es eher unterlassen.
Also bei Angela Merkel kann man durchaus sagen, Körpersprache ist ein Stück weit auch verantwortlich für ihren Erfolg, kann man das so sagen, oder?
Natürlich.
Ja.
Also nicht nur ein Stück weit, ein großes Stück weit. Und egal, ob es Politiker ist, ob es ein CEO ist oder ob es wir Trainer oder Speaker sind, wir haben die Aufgabe, gut zu wirken. Wenn wir nicht gut wirken, dann werden wir nicht gesehen, nicht gehört und auch nicht verstanden. Ich kann die besten Inhalte haben, die besten Produkte oder Dienstleistungen dem Kunden anbieten. Wenn ich bei der Präsentation oder bei dem Gespräch nicht gut wirke, hört er nicht mehr zu. Die Wirkung, die Körpersprache kommt immer vom Inhalt. Erst wenn ich eine souveräne Körpersprache habe, dann hört man auch auf den Inhalt. Heißt nicht, dass Inhalt keine Relevanz hat. Inhalt ist wichtiger denn je. Aber bevor Verkäufer sich um Zahlen, Daten und Fakten kümmern, sollten sie einfach mal den Spiegel drehen und sich selbst reflektieren und schauen, wie wirke ich? Was verursacht meine Wirkung auch bei meinem Gegenüber? Weil sehr häufig sind wir die Ursache dafür, dass unser Gegenüber in einer bestimmten Art und Weise reagiert.
Mhm. Aber Körpersprache ist schon, ja, wie soll man sagen, es gibt ja diese kennst du ja auch, diese berühmte Mehrabian-Studie. Ist die outdated oder stimmt das immer noch? Oder muss man das irgendwie relativieren? Dass man in dieser Mehrabian-Studie sagt man ja, Körpersprache ist von der Wirkung her Nummer eins, wenn es darum geht, Menschen zum Beispiel zu überzeugen.
Ich weiß von Professor Mehrabian, man sagt einfach, 55% ist die Körpersprache dafür verantwortlich, dass wir gut miteinander kommunizieren. Zu 38% die Stimme, Klammer auf Stimme ist auch ein nonverbales Signal, und zu 7% hat der Inhalt die Relevanz. Aber es ist Quatsch, diese Studie. Die stimmt einfach nicht. Das wurde unter Bedingungen einfach im Labor gemacht, das Experiment. Das kann man auf die Allgemeinheit in keinster Weise genau ummodeln. Und deshalb vergessen Sie diese Studie. Aber nichtsdestotrotz ist Körpersprache wichtiger als die verbale Sprache. Aber beides,
also zumindest auch dann, wenn man... Zu trennen. Ja, und zumindest natürlich auch in dem Moment, wo ich mal nichts sage, oder? Also wenn ich jetzt zuhöre oder wenn ich Menschen das erste Mal begegne, man spricht ja auch vom ersten Eindruck, und der erste Eindruck entsteht ja erstmal nur durch das wahrscheinlich, was ich sehe, weil mein Gegenüber ja vielleicht noch gar nichts sagt. Und ich fange ja dann schon an, wahrscheinlich irgendwo in eine Schublade zu stecken.
Ja, also der berühmte erste Eindruck entsteht in sagenhaften 150 Millisekunden. Das sind 0,15 Sekunden, das ist ein Lidschlag. Das bedeutet, der Kunde sieht den Verkäufer und er schiebt den Verkäufer sofort in eine Schublade hinein. Worte spielen am Anfang einer Begegnung absolut keine Rolle.
0,15 Sekunden, ist ja Wahnsinn. Also ich habe immer gedacht, man sagt immer, ja, die ersten 30 Sekunden sind entscheidend. Das ist ja nicht mal eine Sekunde.
Ich komme gleich, ich erkläre das einmal, was da passiert. Ja. Am Anfang kann der Verkäufer ganz viel reden. Der Kunde hört das nicht, was er sagt. Man kennt das. Man trifft auf eine fremde Person, man begrüßt sich, man nennt seinen Namen, sein Gegenüber nennt seinen Namen. Und im nächsten Moment denkt man sofort, hä? Wie heißt er noch einmal? Heißt nicht, dass man die ganze Zeit Quatsch erzählen darf. Weil wenn ihr Gegenüber sie in eine Schublade geschoben hat, dann hört man auch auf das, was jemand sagt. Aber bei diesen 150 Millisekunden geht es nur um zwei Kategorien. Bist du mir sympathisch oder bist du mir nicht sympathisch? Mhm. Und um nichts mehr. Wenn ich es schaffe, im Auge des Betrachters sympathisch zu wirken, wird mir Kompetenz zugeschrieben. Wirke ich aber im Auge des Betrachters unsympathisch, wird mir ganz schnell Inkompetenz unterstellt. Und dann hat es jeder Verkäufer schwer, beim Erstkontakt den Kunden noch auf seine Seite zu ziehen. Weil in diesem Moment wird gleichzeitig der Halo-Effekt mit einem L geschrieben, Halo-Effekt aktiv. Was bedeutet das? Der Kunde kommt rein, sieht den Verkäufer und seine Nase erinnert den Kunden an den größten Feind. Was passiert sofort? Automatisch sucht das Gehirn des Kunden nach weiteren negativen Indizien, dass seine Erwartungshaltung bestätigt. Das heißt, wir betrügen uns selbst, aber wir realisieren das nicht einmal. Und das machen wir alle. Aber es geht natürlich auch in die positive Richtung. Jetzt aber hat sehr wohl jeder Verkäufer die Chance einfach, dass er diesen ersten Eindruck ein bisschen steuert. Und womit funktioniert das? Das beginnt, bevor ich auf die Person treffe. Die richtige Haltung, die Einstellung ist das Entscheidende. Weil wenn ich positiv in die Arbeit gehe und ich freue mich auf den Tag, strahle ich was anderes aus, als wenn mich permanent etwas ärgert oder ich mich denke, ich habe keinen Bock. Das, was man denkt, strahlt man aus. Mhm. Also im Vorfeld schon ein bisschen an seiner Einstellung einfach arbeiten, dann geht es mir besser in der Zeit, wo ich arbeite, aber ich gewinne auch andere schneller für mich. Oder sich einfach zum Ziel setzen, egal welcher Kunde bei der Tür reinkommt, ich werde ihn mögen. Das ist die Macht der Akzeptanzresonanz, so nennt man es wissenschaftlich. Wow. Einfach vergessen.
Hört sich gut an.
Was soll ich einfach tun? sobald mir ein Kunde entgegenkommt, programmiere ich mich darauf, dass ich ihn mögen werde. Mhm. Und automatisch suche ich nach etwas Positivem bei meinem Gegenüber. Und man findet immer etwas. Aber eine banale und goldene Regel ist immer ein Lächeln. Okay. Ein Lächeln gewinnt Menschen. Aber man sollte nicht zu einem Dauergrinser mutieren. Es geht nicht darum, dass man die Mundwinkel bis zu den Ohren zieht. Es geht darum, wenn ich einen Menschen treffe, dann lächeln die Augen und dann ziehe ich in korrekter Art und Weise auch die Lippen, die Mundwinkel mit nach oben. Mhm. Und der nächste Schritt ist Präsenz erzeugen.
Wie mache ich das?
Was ist damit gemeint? Ich habe einen Erstkontakt mit dem Kunden, er kommt auf mich zu, ich lächle ihn mit meinen Augen leicht an und wenn ich nahe genug bin, suche ich die Augenfarbe des Gegenübers. Mhm. Und das sind ungefähr 3 Sekunden und das ist genau diese Zeitspanne, wo ein Mensch dann sich wahrgenommen fühlt. Und automatisch, wenn man sich wahrgenommen fühlt, fühlt man sich akzeptiert, wertgeschätzt und man interpretiert auch was Positives in den Verkäufer
hinein. Das ist ja ein interessanter Trick. Also du gehst auf Menschen zu, also viel Zeit hat man ja nicht. Also ich stelle mir das jetzt so vor, 0,15 Sekunden. Ich stelle mir so vor, also in meinem Inneren sagst du, in meinem Kopf sage ich mir als erstes, den muss ich jetzt mögen. Ich treffe jetzt meinen Kunden, den werde ich mögen. Dann sehe ich ihn, versuche einen freundlichen Gesichtsausdruck, ein Lächeln aus den Augen, wie du sagst, hinzubekommen und dann finde ich interessant, diesen Trick. Und dann versuche ich mir die Augenfarbe des Gegenübers
auszufinden,
zu merken oder wie auch immer. Ich konzentriere mich drauf.
Das sind 3 Sekunden ist nichts.
Ja.
Und man hat sich dann ein bisschen beschnuppert wahrgenommen, aber ich habe schon indirekt ein bisschen was Positives beigesteuert.
Das war's im Prinzip. Das ist der erste Eindruck. Oder gibt es da noch
irgendwas? Nein, da geht es viel mehr. Dann geht es natürlich weiter. Und erst, dieser erste Eindruck dann, wo ich aktiv werde, das sind ja dann meistens schon 10, 15 Sekunden, 20 Sekunden. Und dann kommen weitere 4 Minuten. Und nach 4 Minuten beschnuppert man sich dann. Und man hat in Studien festgestellt, dass der Mensch dann auf 108 Faktoren achtet. Das fängt an, das machen wir alles unbewusst. Das fängt an, wie ist der Gesichtsausdruck, wie ist die Haltung, welche Schuhe trägt er, sind die Finger gepflegt, welche Körperhaltung hat er. Das geht bis zur Stimme auch. Stimme ist auch ein nonverbales Signal. Also wirkt er gehetzt oder eher ruhig, wirkt er kompetent oder eher fahrig. Und das sind viele Faktoren, die der Mensch dann in den nächsten 4 Minuten unbewusst dann einfach abcheckt. Und da können wir natürlich auch bewusst dazu beitragen, dass ich kompetent wirke, dass ich gelassen wirke, dass ich souverän auftrete, dass ich gepflegt wirke. Mhm. Also das sind lauter Faktoren, an denen kann man arbeiten. Und bevor ich andere Menschen beurteile oder verurteile, sollte ich immer mal den Spiegel drehen.
Ja, vielleicht auch mal so einen Spiegel mal dabei haben. Ich meine, Frauen haben ja, glaube ich, immer einen Spiegel dabei, behauptet man so. Und ich glaube, Männer haben immer ein Handy dabei, dann könnte man ja vielleicht mal so reingucken, ne? Vielleicht mal so als Tipp, ne? So wie wirke ich denn heute, oder? Gucke ich mal Handy rein. Ja, ne? Also was ich hier spannend finde beim Thema Körpersprache ist, dass ich glaube, man immer an dieser Körpersprache selbst arbeiten kann. Also ich glaube, man wird nie fertig. Also bei mir persönlich merke ich das jedenfalls so. Ich habe gedacht, ich besuche da mal so ein Seminar und dann weiß ich Bescheid und dann bin ich der perfekte Profi. Ich glaube, man kann immer an diesem Thema Körpersprache arbeiten. Aber was mich wundert ist, die meisten Menschen, bevor sie an ihrem Thema Körpersprache arbeiten, haben ja eher eine schlechte Körpersprache. Und das wirst du wahrscheinlich auch in deiner Erfahrung erzählen können, dass du sagst, ja, viele Menschen sollten echt mal an ihrer Körpersprache arbeiten, vor allem wenn sie in Positionen sitzen, wo es wichtig ist. Über Frauen hatten wir auch gerade geredet, über Verkäufer haben wir geredet. Die Frage, die sich mir stellt, ist, warum ist das so, dass wir offensichtlich, weiß ich nicht, Körpersprache verlernen oder Körpersprache nicht richtig lernen? Oder woran liegt das, dass wir mit diesem Thema Körpersprache doch meistens ein Problem haben?
Wir verlernen es nicht, aber es wird uns natürlich schon in der Kindheit ein bisschen abtrainiert, würde ich mal sagen, und sobald wir in die Schule kommen. Und wenn wir so Kinder einfach beobachten, so möglicherweise vom amerikanischen Raum oder vom deutschen Raum, ist das ein haushoher Unterschied. Wenn die eine Performance abliefern, dann wirken die deutschen Kinder, Verzeihung, nicht alle, ein paar stinklangweilig. Und in Amerika, da werden sie beklatscht und bejubelt und die trauen sich auch so richtig rauszugehen. Mhm. Aber da wird uns schon vieles abtrainiert und umso älter wir werden, umso mehr versuchen wir uns auch natürlich zu kontrollieren. Und wir im deutschsprachigen Raum sind einfach ein Volk, das sehr gerne Kontrolle hat. Mhm, und okay. Wir versuchen auch unseren Körper zu kontrollieren und dadurch wirken wir öfter sehr steif und starr und staccato-mäßig. Aber nichtsdestotrotz wünschen sich Menschen mehr Lebendigkeit, mehr Emotion und all das schwappt jetzt schon langsam aus dem amerikanischen Raum rüber, weil wir einfach merken, dass wir durch Emotionalität und mehr Lebendigkeit Menschen einfach wesentlich schneller auch erreichen.
Mhm. Ja, also ich meine, letztendlich ist ja das ist ja das Schöne daran, dass wir es mit Menschen zu tun haben, egal in welchem Bereich wir tätig sind, also jetzt ob wir als Verkäufer unterwegs sind, ob wir irgendwo Angestellter sind, wir haben es ja, das Schöne ist ja eigentlich so dieser Kontakt mit Menschen und halt nicht mit irgendwelchen Robotern. Da muss man sich natürlich auch irgendwie zeigen. Und man sagt ja auch immer so, also ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, als Jugendlicher fängt man ja an, vielleicht sich auch so ein bisschen zurückzuziehen, dann kommt irgendwie die Pubertät und dann ist man vielleicht auch ein bisschen schüchtern. Und ich weiß von mir selber, also ich hatte unheimliche Probleme als junger Mensch, überhaupt vor anderen Menschen mich hinzustellen und mit denen zu reden. Und selbst wenn es nur in der eigenen Klasse oder 10 Leute waren, und kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen, aber tatsächlich hatte ich da ein echtes Problem mit. Und ich frage mich eigentlich, woher kommt das? Also, dass man da als Jugendlicher so ein Problem hat mit diesem, ich gehe mal aus mir raus und ich habe mal eine natürliche Körpersprache und präsentiere mich mal so, wie ich wirklich bin. Ne?
Ja, man hat einfach die Angst vor dem Versagen.
Ah, ja.
Und wenn man einfach vor einer Gruppe steht, da liegt die Verantwortung bei einem, ob es einem gelingt oder ob man versagt. Und wir haben auch so das Wort Präsentation eigentlich ganz falsch abgespeichert. Mhm. Ich würde einfach sagen, wir präsentieren uns immer. Wir haben immer ein Publikum, sobald wir in Kontakt mit einer anderen Person treten. Und wenn ich diese Angst, sage ich mal, dazu besiegen möchte, dann gibt es nur eines, jede Chance nutzen. Wer die Angst besiegen will, muss durch sie hindurch. Und das muss ich üben, üben, üben. Und trainieren, dann erkenne ich, hey, da passiert da in Wirklichkeit gar nichts. Im Gegenteil, nach jedem Auftritt wachse ich ein Stück an mir selbst, werde selbstbewusster und dieses Selbstbewusstsein strahle ich dann auch automatisch auch aus. Und Publikum ist ja an sich sehr mitfühlend. Wenn ich am Anfang einer Rede Nervosität ausstrahle, das ist das Menschlichste auf der Welt. Und die meisten können das nachvollziehen. Mhm. Und es ist sogar charmant und es menschelt. Nichts ist schlimmer als ein Redner, der so perfekt wirkt. Perfektion schafft
glatt.
Auch Aggression. Genau. Jeder Mensch, der so allglatt wirkt, ja. Perfekt, wirkt automatisch unsympathisch. Wir vergleichen uns natürlich sofort mit der Person. Wir sehen, wir sind nicht gleich und automatisch schieben wir ihn dann weg. Also es sind auch verrückte Dinge. Bei Kindern muss ich jetzt sagen, oder Jugendliche, ich gebe da ein Beispiel von mir. Ich war mit 13 war ich schon 1,80 groß. Also ich war die Bohnenstange bei Excellence. Und ich war super unsicher und habe mich für meine Größe geschämt. Und dann wurde ich zum Sport entdeckt. Und dann habe ich plötzlich bemerkt, dass meine Größe einen Sinn hat. Und dann hatte ich natürlich hervorragende Trainer, die mir einfach beigebracht haben, dass ich stark wirken muss vor dem Gegner, weil das ein bestimmtes Ausstrahlung auch hat. Mhm. Und wenn ich eine Körperhaltung einnehme, dann fühle ich es auch. Und das hat sehr dazu beigetragen, dass ich wirklich Selbstbewusstsein entwickelt habe, dass ich auch meinen Weg gefunden habe und über die Jahre hinweg ordnen sich dann ja die Hormone und man entwickelt seine endgültige Persönlichkeit. Aber der Sport hat einfach dazu beigetragen, Akzeptanz zu meiner eigenen Person, Persönlichkeit zu finden und vor allem aber auch Stärken zu stärken und an den Schwächen gerade so viel zu arbeiten, dass es akzeptabel ist, aber aus einer Schwäche werde ich nie eine Stärke machen.
Kann man auch sagen, also weil du jetzt gerade dieses Thema Sport angesprochen hast, kann man sagen, dass wenn man also jetzt unabhängig vom Thema Körpersprache überhaupt mit seinem Körper arbeitet, also im Sinne von ich mache Sport, ich bewege mich und so weiter, dass man dadurch auch seine Körpersprache automatisch verbessert, kann man sagen?
Ich würde es jetzt nicht über den Kamm scheren, aber wenn wir jetzt einfach sehen, wenn Menschen sehr sportlich sind, haben sie aufgrund ihrer Muskulatur schon eine ganz andere Haltung, bewegen sich auch schon ganz anders, als wenn jemand, der absolut keinen Sport macht. Das heißt aber nicht, dass ab sofort jeder Sport machen möchte, weil ich sage einfach, also ich bin ein Sportfreak. Wenn ich nicht 4-5 Mal in der Woche Sport machen kann, fühle ich mich nicht wohl. Aber es ist die Sucht, die auch geblieben ist. Aber es gibt einfach Menschen, für die ist Sport Qual. Und die fühlen sich nicht wohl dabei. Und die werden auch aufgrund, dadurch, dass sie viel Sport machen, nicht eine bessere Körpersprache haben. Aber sie sollten sich ein bisschen bewegen. Ich glaube, das würde auch jeder Arzt auch empfehlen. Aber man weiß doch, es gibt ja viele Menschen, die haben einen sehr teuren Bauch.
Teuren Bauch, das ist eine gute Ausdrucksweise.
Also ich habe keinen teuren Bauch. Aber die sind absolut selbstbewusst und die stehen auf der Bühne und reißen auch die Leute mit sich. Sowas gibt es auch. Es gibt, wie heißt den ehemaligen Fußballtrainer, der auch Speaker ist?
Fußballtrainer, der Speaker ist?
Der auch in der Werbung auch Fernsehen gemacht hat.
Ein Schweizer?
Nein, es ist ein Deutscher.
Ach so, okay.
Ich glaube, 180 Kilo.
Aha, fällt mir jetzt. Ach so, du meinst jetzt hier den.
Genau.
genau, ja. Weiß schon.
Was für eine Präsenz auf der Bühne. Also ein sagenhaftes Phänomen. Wir wissen jetzt wahrscheinlich alle, von wem wir sprechen.
Wir wollen ja keine Namen nennen.
Deswegen. Aber einfach, da sage ich einfach, Körpersprache, perfekt.
Kalli heißt er.
Kalli heißt er, genau.
Ja, genau. Kalli. Ja. Nee, das stimmt. Also das, der hat auch eine Art von Körpersprache, ne? Das kann man schon sagen. Aber ich kann mir auch vorstellen, es gibt Menschen, die wirken vielleicht eher so ein bisschen schlaksig, weil sie eben schwach sind, wie du sagst. So, ne? Und das ist ja dann auch, die haben ja dann auch keine Präsenz, ne? Wenn dann so dünne Ärmchen, dünne Beinchen und irgendwie so sich so schlaksig bewegen, hat man einfach keine Präsenz. Ne? Und ich habe jetzt letzte Woche gerade vor einer Gruppe Menschen, da ging es dann halt einfach darum, gegenseitig mal Berufe zu raten. Ne? Und dann war dann auch so ein etwas schlaksigerer, finde ich ein sehr schönes Spiel, war eher so ein etwas schlaksigerer Typ und ein bisschen fahl auch im Gesicht. Und dann haben alle gesagt, ja, du bist irgendwie Computerprogrammierer. Ne? Und am Ende kam aber raus, dass er eigentlich Trainer ist. Und spannend ist halt, dass man ihm dann natürlich dann sowas sogar zuschreibt, dass man sagt, ja, das muss irgendwie einer sein, der irgendwie unten im Keller in so einem Loch dann irgendwie Computer programmiert, weil der so schlaksig halt irgendwie.
Na klar, also wir sehen einen Menschen und wir beurteilen ihn sofort und wir schieben ihn in eine Schublade hinein. Aber ein anderes Beispiel jetzt, ein sehr positives Beispiel, das ich geben möchte, also unser Sohn, ist eigentlich der Sohn meines Mannes, aber ist bei uns groß geworden, der ist 2 Meter groß. Und der hatte so lange Zeit einfach seinen Körper nicht so ganz unter Kontrolle und der wirkte schlaksig einfach, weil er sehr dünn war und er konnte futtern, wie er wollte, er hat nicht zugenommen. Dann hat er mit Sport begonnen und er ist nicht wiederzuerkennen. Das ist unglaublich, wenn er jetzt bei der Tür reinkommt, mit was für einer aufrechten Halt, stolzen Haltung er da reinkommt und er wirkt einfach ganz anders. Er schafft einfach eine ganz andere Präsenz im Raum.
Also, zum Thema Sales und zum Thema Verkauf würde mich, wenn ich jetzt Verkäufer bin, und als Verkäufer habe ich ja natürlich immer vor Augen, ich möchte mein Gegenüber davon überzeugen, dass er mein Produkt, meine Dienstleistung kauft. Und man sagt ja auch immer, man überzeugt natürlich erstmal durch seine Persönlichkeit. Gibt es da so ein paar ganz wichtige Dinge, wo du sagst, also wenn du jetzt Verkäufer bist, dann solltest du da und da unbedingt drauf achten, um dein Gegenüber von dir zu überzeugen oder von deinem Produkt zu überzeugen?
Ja, Also das wäre so Maßnahmen von Kopf bis Fuß einfach einmal durchzunehmen. Selbst einmal zu schauen, wie ist denn der Gesichtsausdruck? Also wenn ich Blickkontakt schafft Kontakt, das weiß jeder, es klingt so banal, aber die wenigsten, die machen wirklich einen.
Ja, also nicht in meine Unterlagen schauen, in meine Verkaufsunterlagen, nein, sondern direkt erstmal den Kunden anschauen.
Genau, sobald er spricht, dass ich ihn ansehe. Und da gibt es so kleine Tricks, die man jetzt verwenden könnte, wenn er spricht, dass ich einfach vielleicht dreimal nicke.
Aha,
und okay. Nicken in unserem Kulturkreis heißt dann, nicken, ja, ich habe dich verstanden, ich stimme dir zu.
Ja.
Und wenn ich dann zusätzlich ab und zu auch noch die Augenbrauen, hier ist das ein Signal von Interesse.
Spannend.
Wenn man interessiert ist, macht man die Augen größer, weil man ja mehr sehen möchte. Und wenn ich das so ab und zu mache, dann werden Spiegelneurone aktiv. Was bedeutet das? Mein Gegenüber übernimmt das Verhalten von mir. Und wenn er plötzlich der Kunde nun nickt, ist das ein eindeutiges Signal, dass ich ihn habe, weil er nun auch Ja sagt. Was ich aber nun nicht tun darf, ist nicken wie ein Wackeldackel, weil wenn der Kunde bemerkt, dass ich ihn, sagen wir mal, manipuliere, das ist dieses böse Wort, aber wir alle manipulieren ja oder wollen Menschen beeinflussen, sonst wären wir keine Verkäufer. Aber wenn er bemerkt, dass ich ihn manipuliere, dann habe ich verloren. Man hat einfach, auch hier kann ich wieder eine Studie hernehmen, wenn man in einer Minute so dreimal nickt, leicht nickt und die Augenbrauen leicht nach oben zieht, kann das schon ausreichend sein.
Ah ja.
Ab und zu würde ich sogar sagen, ja, ich würde auch sagen, auch alle 30 Sekunden geht das auch einfach mal. Und Blickkontakt schafft Kontakt. Leicht nicken. Und wenn ich jetzt angenommen an die Sitzhaltung gehe, weil in einem Beratungs- oder Verkaufsgespräch sitzt man sehr häufig, immer darauf achten, dass ich eher eine offene Körperhaltung habe. Das heißt, ich verschränke nicht die Arme. Ein Verschränken der Arme bedeutet nicht Desinteresse. In den meisten Fällen, Achtung, ist es einfach nur eine bequeme Haltung, eine Zuhörerhaltung. Aber es wirkt auf den Kunden negativ und er interpretiert Desinteresse, Verschlossenheit, Blockade hinein, was auch immer.
Baue eine Mauer auf,
Aber ich lege die Hände leicht auf den Armlehnen ab oder ich lege sie einfach leicht am Tisch ab und mein Oberkörper zeigt zum Kunden vorteilhaft. Ein nach vorne kommen ist natürlich auch immer ein positives Signal, ist ein Zeichen von Interesse. Und ich empfehle einfach, in einem Verkaufsgespräch nicht frontal gegenüber zu sitzen, sondern möglicherweise im rechten Winkel. Warum? Wenn wir frontal mit einer Person sprechen, brauchen wir alle eine Armlänge immer Abstand. Und dadurch, dass wir eine Barriere zwischen uns haben, der Tisch, fällt es Kunden leichter, auch wesentlich einfacher mal ein bisschen zu blockieren, mehr Einwände reinzubringen. Wenn ich wenn wir Schulter zu Schulter sitzen im rechten Winkel, lässt man einen Menschen viel näher an sich ran.
Und, spannend.
Und das merkt man sehr häufig bei einem Gespräch im Stehen. Man begrüßt sich, man steht einem frontal gegenüber und man fühlt sich irgendwie nicht wohl, wenn ich mit einer fremden Person stehe. Ja. Wenn ich aber im rechten Winkel mich dazu stehe, dann fühle ich mich plötzlich wohler. Ich gebe dem Mensch Raum ein, aber trotzdem bin ich ihm ganz nahe, weil ich fast an seine Schulter andocke. Und wenn ich dann noch möglicherweise es schaffe, irgendwelche subliminalen Berührungen einzusetzen, was ist das?
Was ist das denn?
Das sind unterschwellige Berührungen, die der Mensch nicht bemerkt. Und man hat einfach festgestellt, wenn man im Laufe des Gesprächs einfach Menschen unterschwellig berührt, dann steigert das die Sympathiewerte. Klammer auf, wo darf man berühren?
Ja, genau, habe ich jetzt auch gerade vor, was
und das ist ganz entscheidend. Also all dieser Bereiche vorne ist tabu.
Okay.
Man berühren darf man auch nicht auf der Schulter, das ist ja häufig ein Dominanzsignal. Wenn man berührt, dann gleich am Schulter oder am Unterarm.
Ah ja, okay.
Bereich. Und dazu gibt es sehr viele Experimente. Unter anderem gab es ein Experiment in einem Restaurant. Da hatten die Kellner die Aufgabe, immer wieder die Gäste zu berühren. Und man hat dann einfach festgestellt, wenn man die Menschen berührt, geben sie am Ende mehr Trinkgeld. Toll.
Wenn also berühren denkt, heißt also richtig anfassen oder reicht es einfach nur so stark?
Subliminal. Er darf es nicht bemerken.
Er darf es gar nicht bemerken.
Das ist ganz eine einfache, lockere, leichte Bewegung. Ja, okay. Und warum ist das so? Wir kennen das. Wenn wir Menschen sympathisch finden, tendieren wir dazu, sie zu berühren. Mhm. Das mache ich nur, wenn ich Menschen mag. Mhm. Man kann das aber auch bewusst einsetzen. Aber bitte sehr dezent. Wenn ich als möglicherweise einen Kunden begrüße, ich schüttle ihm die Arm, ich stelle mich zum rechten Winkel an ihn ran, wir sprechen 2-3 Worte, ich bitte ihn an den Platz, was mache ich dann? Ich berühre ihn leicht am Ohr, am Oberarm, um ihn einfach zu sagen, würden Sie mir bitte folgen? Mhm. Also es wäre jetzt schöner, wenn ich da jemanden hätte, mit dem ich es zeigen könnte. Aber ganz kurz berühren, ich berühre, würden Sie mir jetzt bitte folgen und ich führe Sie zum Platz.
Spannend.
Und das geht auch in einem Gespräch explizit, wenn ich im rechten Winkel zur Person sitze am Tisch, kann ich immer wieder leicht meinen Unterarm berühren. Ah, ja. Es kann aber diese Berührung ganz schnell ein Machtsignal werden. Hm. Und zwar, wenn ich möchte, dass der Mensch nicht mehr spricht, dass er mir zuhört, dann berühre ich einfach hier oben seine Handfläche leicht oder ich lege einfach die gesamten Fingerspitzen auf den Tisch, halte sie und dann sieht man sofort, dass Menschen plötzlich aufhören zu sprechen und dann komme ich zum Wort und kann auch sprechen.
Spannend. Oh, das sind ja ganz, ganz feine, ganz feine Signale.
Klaus von Donani, das ist der ehemalige Grand Seigneur der SPD gewesen, der saß bei Anne Will oder bei Maischberger und es war faszinierend. Er hat es jeden geschafft, zum Schweigen zu bringen. Zuerst hat er auf die Handfläche des einen Partners gerichtet, dann auf die Anne Will und zum Schluss hat nur noch er gesprochen und seine Meinung kundgetan.
Ja. Finde ich spannend. Also ich glaube, dass viele Verkäufer sich da wirklich mal mit beschäftigen können, sollten, müssen mit diesem Thema. Ich finde das faszinierend, also diese feinen Berührungen. Dann hast du gesagt, so, wo sitze ich, ist ein Thema. Dann hatten wir sowieso schon diesen ersten Eindruck, hatten wir besprochen. Gibt es etwas, wo du sagst, also als Verkäufer, bitteschön, die Don'ts, das sollte man auf keinen Fall machen? Gibt es sowas auch?
Ja. Ja. Folienschlacht gewonnen, Zuhörer eingeschlafen, so nach dem Motto. Verkäufer tendieren häufiger dazu, die Menschen so zuzuschießen mit Zahlen, Daten und Fakten, Klammer auf, das bleibt eh nicht hängen. Aus einem Kundengespräch nimmt der Kunde maximal so 10% an Informationen mit nach Hause. Die Aufgabe eines jeden Verkäufers ist es, den Inhalt so aufzubereiten, dass es hängen bleibt. Das bedeutet, wenn ich eine wichtige Zahl oder wichtige Informationen habe, bleibt das nur hängen, wenn ich dazu auch eine bildhafte Sprache verwende. Und erst dann habe ich die Möglichkeit, auch in korrekter Art und Weise den Körper auch damit einzusetzen, damit es lebendig und dynamisch wirkt. Mhm. Aber nur Zahlen, Daten und Fakten, forget it. Das ist ein No-Go. Mhm. Man muss Emotionen verkaufen, aber Tobias, da brauche ich dir überhaupt nichts erzählen.
Ja, mich interessiert dir der Part, also Körpersprache. Also,
Körpersprache.
Ja, wenn du jetzt sagst, so Sachen, die man nicht machen darf, also mit den Fingern sehe ich gerade. Ja,
die Pistole.
Die Pistole, also, okay.
Sobald ich beim Sprechen einfach diesen Finger einsetze, wird er automatisch hart und staccato-mäßig, wird meine Stimme hart und staccato-mäßig. Mhm. Und das wirkt immer negativ, es wirkt so, als würde ich jemanden abschießen. Mhm. Deshalb ist es immer vorteilhaft, die Handfläche zu öffnen.
Okay.
Und wenn ich jetzt jemanden frage, wären Sie mit dem Produkt einverstanden, wirkt es immer anders, wenn ich sage, wären Sie mit dem Produkt einverstanden.
Ja. Also lieber die ganze Hand statt nur ein Finger. Ja, wenn ich jetzt das Thema Verhandlung habe, also für viele Verkäufer ist ja, Verhandlung ist ja, sage ich mal, so die Königsdisziplin, hauptsächlich wenn es um den Preis geht. Das ist ja so eine Situation, wo man sagt, so Mensch, da muss ich irgendwie Stärke zeigen. Da muss ich zeigen, dass ich zu diesem Preis stehe, dass ich meinen Preis durchsetzen möchte. Da möchte ich Verbindlichkeit schaffen. Gibt es da etwas, wo du sagst, also das würde die Verbindlichkeit schwächen? Eine Körpersprache?
Ja, es ist das Ziel, was möchte ich bewirken? Möchte ich den Preis jetzt durchsetzen oder möchte ich, dass wir einen Kompromiss
finden? Nee, also als Verkäufer möchte ich keinen Kompromiss. Also, als Verkäufer möchte ich doch einen höchsten Preis durchsetzen.
Da kann ich ein Beispiel nehmen. Also wenn ich in einem Verhandlungsgespräch bin, das wird über mein Honorar verhandelt, und der möchte mich drücken, wie immer, dann mache ich, auch wenn er mich häufig nicht sieht, weil wir nur telefonieren, dann hebe ich mein Brustbein an, verschränke die Arme, hebe auch meinen Kopf an. Er sieht mich nicht, weil das wirkt wahnsinnig arrogant, aber automatisch fühle ich mich in dieser Haltung sofort gestärkt.
Und unangreifbar.
Und ja, und meine Stimme verändert sich auch. Meine Stimme bleibt trotzdem eher tief und hart, und ich versuche, also zu einem an der Körperhaltung arbeiten, indem man sich 3 Zentimeter größer macht und Spannung im Körper einfach auch aufbaut. Spannung erzeugt Energie, und ich arbeite bewusst mit meiner Stimme. Und hier achte ich einfach darauf, dass ich bewusst in Bogensätzen spreche. Was bedeutet das? Ich gehe am Ende des Satzes mit der Stimme bewusst nach unten. Das ist mein Preis. Da gibt es auch keine...
Ich möchte Pause machen dann wahrscheinlich, ne?
Ja, Pausen sind mächtig. Ja. Also in einem Verhandlungsgespräch, wenn ich sage, das ist mein Preis, Punkt, dann sage ich nichts mehr. Dann warte ich, wer dann zuerst den Mund aufmacht, der hat verloren.
Ja.
Und das muss ich aushalten können. Und schweigen. Also schweigen kann wahnsinnig mächtig sein. Und wenn wir aber in einer stressigen Phase sind, und Verhandlungen sind ja so häufig stressig, bewusst darauf achten, dass die Stimme nicht nach oben rutscht. Adrenalin führte dazu, dass ich Brustatmung habe und die Stimme wird höher, sondern bewusst darauf achten, dass die Stimme unten bleibt, da wirke ich souveräner. Und keine fahrigen Armbewegungen. Was meine ich damit? Wenn in einer Verhandlungsphase beginnen wir dann, adaptive Reaktionen einzusetzen, so fuchtelnde oder schnelle Bewegungen. Das heißt, ich knubble dann plötzlich am Finger, oder wenn ich Gesten mache, sind die ganz schnell und fahrig. Das wirkt
kratzen an der Nase oder fahren wir mit dem Bart. Oder?
Alle Hand-Gesichtsberührungen,
also die Hände ruhig auf dem Tisch,
in der heißen Phase weglassen. Hände runter vom Gesicht. Das wirkt immer negativ. Aber ich sage nicht, die Hände ruhig lassen, schon ruhig lassen.
Okay.
Auch Gesten einsetzen, aber die Gesten stehen lassen. Sind Sie damit einverstanden? Die Geste stehen lassen. Das ist was anderes, als wenn ich sage, sind Sie damit einverstanden? Ich ziehe die Handfläche sofort wieder zurück, dann nehme ich sie ja sofort wieder weg. Und wenn ich es schaffe, dann noch die Gestik vor dem Wort einzusetzen, dann wäre das optimal. Und das muss man üben, muss man trainieren. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, aber das sind so klare Macht- oder auch Stärke-Signale, die man bewusst einsetzen kann.
Also aushalten, hast du schon gesagt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort. Man hält es häufig nicht aus. Man sagt so, ich halte diese Position zum Beispiel einer Geste aus, ich halte eine Hose aus, ich halte einen Blickkontakt aus. Das sind also ganz wichtige Dinge in der Verhandlung. Bei uns im Norden, besonders hier in Hamburg, da sagt man ja, viele Dinge werden per Handschlag auch besiegelt. Also ich kann mir vorstellen, dass das auch so eine Geste ist. Also zumindest bei mir wirkt es immer so. Und ich sage, so sind wir uns einig. Und dann strecke ich demjenigen die Hand entgegen und lasse die Hand stehen. Und was soll er denn sonst auch machen?
Ja? Die steht. Ja. Und er kommt gar nicht drum herum, als einzuschlagen.
Ja.
Das ist,
ne? Oder er geht dann noch hin und her, so, ja, ne? So, dann merkt man ja schon an der Körpersprache des Gegenübers, da ist noch Verhandlung nötig. Ne?
Genau, und dann braucht man ein paar Argumente, um dann nochmals zum Handschlag anzusetzen. Aber aus dem Handschlag kann man ja auch ganz viel herauslesen. Und wenn ich einen Kunden begrüße, der erste Kontakt ist die Begrüßung.
Ja.
Und wir achten nicht darauf. Und da würde ich jetzt dann vorschlagen, sobald ihr das nächste Mal jetzt allen die Hand drückt, horcht einmal hinein oder beobachtet mal den Händedruck. Die Festigkeit eines Händedrucks sagt sehr häufig nichts aus. Wir haben alle gelernt, fest zuzudrücken, ist ein Zeichen von Selbstsicherheit.
Okay.
Ich würde auf andere Faktoren mal achten. Und ich nenne nur ein paar. Es gibt ganz viele, aber das kann man in meinen Büchern dann einfach mal nachlesen. Oder man kommt zu einem Seminar oder zu einem Vortrag, wäre auch eine Möglichkeit. Und zwar, wenn die Hände tief ineinander greifen und beide Handflächen berühren sich hier,
okay,
dann ist das häufig ein Zeichen von, ich bin offen für Kontakt. Wir können über alles offen sprechen. Mhm. Es gibt aber den Händedruck, dass die Hände tief ineinander greifen und es entsteht aber ein Hohlraum hier zwischen den Handflächen.
Ja.
Das ist nicht das hier. Ein kleiner Unterschied, aber man spürt es sehr gut, wenn man jemand die Hand schüttelt. Der ist offen für Kontakt, aber alles gibt er nicht preis.
Mhm.
Wenn mir jemand nur vorne die Hand drückt, dann ist es sehr häufig an den Fingern drückt, dann ist das sehr häufig ein Zeichen dafür, dass er auf Distanz bleiben möchte, dass er nicht zu nahe kommen möchte. Wenn die Handfläche des Gegenübers wirklich nach oben zeigt, ist das ein Zeichen von Dominanz.
Mhm.
Und wenn ich dann plötzlich weiß, das ist eine dominante Person, dementsprechend muss ich natürlich auch auftreten.
Mhm.
Eine dominante Person möchte einen starken Partner haben.
Mhm.
Und da darf ich keine Schwäche zeigen.
Mhm.
Wenn ich aber jetzt den laschen Händedruck habe, dann ist das eine feinfühlige, empathische Person. Und da muss ich ganz anders auftreten, da darf ich nicht mit Härte auftreten.
Mhm.
Und da sieht man schon, ich muss mich auf den jeweiligen Kundentypen auch körpersprachlich immer wieder anpassen, damit es zu einer Vertrauensebene auch kommt. Mhm.
Mensch, Monika, das sind ja so viele Sachen, die kann ich mir alle gar nicht merken. Du hast gerade schon gesagt, zum Glück gibt es noch Bücher von dir, Monika. Und das möchte ich also auch nicht unerwähnt lassen. Wenn du jetzt sagst so, ich glaube, du hast ja irgendwie 200.000 Bücher schon geschrieben, gefühlt. Welches von deinen
Büchern? Nein, es sind nur 360.000 verkauft worden. Aber es ist noch Potenzial
dafür. Aber von den Büchern, die so aktuell sind bei dir, gibt es da ein, zwei Bücher, wo du sagst, also für Verkäufer, da findet ihr genau das, was ihr wissen solltet über Körpersprache?
Ja, also ich würde auf alle Fälle empfehlen, Die Macht der Wirkung.
Okay,
schau ich mal. Eines meiner aktuelleren Bücher. Und zwar, da lernt man einfach von sehr erfolgreichen Menschen.
Ist, glaube ich, das, wo Barack Obama vorne mit drauf ist und Angela Merkel und so.
Angela Merkel mit oben ist.
Das
sind lauter Leute, die ich einfach geschaut habe, was zeichnet diese Person aus.
Tolles Buch, ja, habe ich auch.
Lernen. Und ein Klassiker ist natürlich mein Körpersprachebuch von Gräfe und Unser Verlag, vom GU Verlag. Das ist ein Bestseller und jetzt ganz neu aufgelegt und überarbeitet worden. Und wenn jemand an seinem Stresslevel arbeiten möchte, dann habe ich jetzt ein neues Büchlein rausgegeben im Kösel Verlag und das ist Lampenfieber und sein Art kleines Geschenksbuch. Da bekommt man 20 ganz schnelle Tipps, die man sofort in jeder Situation anwenden kann, um in dieser Situation einfach das Lampenfieber zu reduzieren oder es bewusst und gezielt zum Vorteil natürlich einzusetzen.
Spannend. Habe ich mir alle drei aufgeschrieben. Verlinken wir in den Shownotes. Packen wir einen Link mit rein. Tolle Bücher, weil ich glaube, man muss einfach dranbleiben auch an diesem Thema. Ich habe heute schon wieder so viel gelernt von dir. Kann man sich alles gar nicht merken. Und deswegen muss man, glaube ich, immer wieder dort sich mal erinnern und sagen, Mensch, da muss ich mal dran arbeiten. Da muss ich mal drauf achten. Und da muss ich mir vielleicht noch ein Post-it machen. Ne?
Naja, es ist einfach so, wir bleiben ja nicht immer, wie wir sind. Wir entwickeln uns ja permanent weiter. Und es ist einfach so, dass sich im Laufe der Zeit immer wieder Macken einschleichen, die wir gar nicht bewusst sind. Und auch ich selbst drehe immer wieder mal den Spiegel und reflektiere mich selbst. Ich selbst habe meine Coaches, die mir Rückmeldung einfach geben. Oder ich schaue mir auch ganz viele Videos an von meinen Vorträgen oder Seminaren und ich bemerke immer wieder, dass sich Macken einschleichen. Und man muss permanent immer wieder an seiner Wirkung arbeiten.
Ja, ich merke zum Beispiel, wenn ich Videos von mir immer anschaue, ich nicke zu viel. Und jetzt habe ich heute wieder gelernt, ja, pass auf, nicht immer so viel nicken.
Na, nicken ist ja gut. Du signalisierst ja, Monika, du kannst noch weiterreden. Erzähl mir ein bisschen was von dir. Und das spornt mich natürlich auch an.
Ja, klar. ja, im Verkaufsgespräch möchte man natürlich dann auch mal zum Zug kommen. Das ist vielleicht nicht so gut, wenn man immer nur nickt. Aber das ist so eine Sache, die ich mir natürlich dann auch immer... Und interessant auch der Hinweis, den du gibst, schau dich mal selbst in dem Video an. Ja, mach mal ein Video und ist ja heute kein Problem. Also dann leg mal irgendwo das Smartphone hin, nimm mal ein Video von dir auf und quatsch da mal so ein paar Minuten rein und guck mal, wie wirke ich überhaupt? Und ich glaube, Menschen sind regelmäßig überrascht, genauso wie man das genauso vielleicht auch merkt, wenn man seine Stimme das erste Mal aufgenommen hört, also hä, das bin doch gar nicht ich, das hört sich irgendwie ganz komisch an. Und genau diese Erfahrung macht man dann wahrscheinlich auch, wenn man sich im Video mal sieht. Ich meine, gut, heutzutage, die jungen Menschen, die machen ja auch alle sehr viel mit Selfies und so weiter, aber man sollte hin und wieder vielleicht mal schauen, wie wirke ich bei einem Video. Also Bücher hast du ganz tolle geschrieben und es gibt ja auch die Möglichkeit, vielleicht dich mal echt, ja, irgendwo zu sehen und sagen, Mensch, da kann man die Monika Matschnik mal echt erleben in einem Seminar, ein offenes Seminar. Ich weiß, du bist ja sehr fast ausgebucht von Firmen, aber ganz selten hat man auch mal die Möglichkeit, ich glaube, in der Nähe von München oder so, gibt es so offene Seminare?
Ja, also ich bin natürlich in eigenen Agenturen drinnen, da gebe ich immer wieder Seminare. Da schlage ich einfach vor, einfach auf meine Homepage gehen, www.matschnik.com. Und da findet man einfach all meine Veranstaltungen vor, auch die öffentlichen Veranstaltungen, die jeder besuchen kann. Und ich habe auch meine öffentlichen Seminare, die mache ich nur viermal im Jahr. Und die sind schon ganz besonders, weil es kommen nur jeweils 12 Teilnehmer, aber es sind 4 Trainer vor Ort. Das heißt, das ist wie individuelles Coaching. Jede Person, die kommt, die arbeitet nur an seinen Themenschwerpunkten. Das bedeutet, einer möchte besser präsentieren, der andere möchte einfach besser verkaufen, der nächste möchte einfach nur sich selbst reflektieren, der andere sein Selbstbewusstsein aufbauen. Und 2 Tage lang wird nur an dieser Thematik gearbeitet. Es ist höllisch anstrengend. Ich bin danach jedes Mal kaputt. Aber die Teilnehmer auch. Nur der Vorteil ist einfach, dieses Seminar ist so toll, weil man in diesen 2 Tagen bei den Teilnehmern so viel bewirkt und man dann sieht, mit welcher Verbesserung sie da rausgehen, und es macht Spaß. Also es wird immer für Humor gesorgt und wir sind einfach ein eingespieltes Trainerteam.
Intensivtraining also, sozusagen.
Absolut Intensivtraining.
Ja, okay, und du hast ja gesagt, ne, da kommen die Leute auch gerne wieder. Und ja, du bist dann selbst sogar teilweise überrascht. Du sagst, Mensch, hat ja echt funktioniert. Da kommt dann wieder einer durch die Tür. Der muss ganz ein guter Trainer gewesen sein.
Das ist doch super. Und das ist mein Seminar. Das nennt sich einfach nur Wirkung immer überall. Und man findet das alles auf meiner Homepage vor. matschnik.com.
Genau, das werden wir auch verlinken, damit die Zuhörer und Zuschauer das auch finden. Eine letzte Frage habe ich noch an dich. Gibt es vielleicht einen Mann und eine Frau, die jeder kennt, wo du sagst, tolle Körpersprache?
Barack Obama.
Barack Obama als Mann, okay.
Als Mann muss man einfach sagen, sehr gut. Und als Frau, bisschen schnell gefragt.
Also bis auf Monika Matschnik natürlich.
Christine Lagarde fällt mir jetzt ein. Also es ist in meinen Augen eine sehr charismatische, präsente Frau.
Schön, ja. Also lohnt sich auf jeden Fall, die sich mal anzuschauen und mal zu gucken, wie die Körpersprache von den beiden ist. Aber ich glaube, die kennt auch irgendwie ihr. Ich sage herzlichen Dank, Monika, für dieses tolle, und ich habe ja echt viel gelernt, Gespräch. Hat mir auch einiges mitgeschrieben sogar.
Hat Spaß gemacht.
Genau. Und ja, vielleicht möchtest du gerne noch ein letztes Wort haben, und das übergebe ich dir damit gerne.
Was möchte den Menschen einfach zum Schluss auch noch mitgeben, wenn jeder sollte an seiner Wirkung arbeiten, weil sehr häufig wir die Ursache dafür sind, dass unser Gegenüber eine bestimmte Reaktion einfach zeigt. Und wenn ich an meiner Wirkung arbeiten kann, dann macht das auch extrem viel Spaß. Ich lerne mich selbst besser kennen. Ich lerne dadurch automatisch andere Menschen auch besser kennen, weil ich bewusster wahrnehme. Und es gibt 6000 Sprachen auf dieser Welt, aber es gibt nur eine Sprache, die die gesamte Menschheit versteht. Und das ist die Körpersprache.
Ich Gänsehaut. Vielen Dank, liebe Monika, für dieses tolle Interview.
Ich sage auch.